Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von Tax Talents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über taxtalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet Tax Talents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist Tax Talents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und ich freue mich heute sehr, mit Dominik Hertreiter sprechen zu dürfen. Hallo Dominik.
Hallo Marc.
Dominik, erzähl doch mal, du machst irgendwas mit Steuern. Fangen wir mal ganz vorne an. Du bist irgendwann zur Schule gegangen und was ist danach passiert?
Genau, das ist richtig, so wie jeder. Ich bin dann aber nach der Schule in den Staatsdienst eingetreten, das heißt als Diplom-Finanzwirt beziehungsweise als Student erstmal beim Finanzamt, war dort in Herrsching an der Fachhochschule in München, das ist in der Nähe von München. Genau, war eigentlich nämlich immer klar, dass ich das mache, weil eigentlich irgendwie in der Familie eher eine mathematisch-physikalische, wie soll man sagen, ja, also die Geschwister, die sind alle eher mathematisch unterwegs und ich wollte aus Trotz einfach was anderes machen. und keine Ahnung, schon immer ein bisschen für Wirtschaft interessiert. Und ein Kollege oder beziehungsweise ein guter Freund, der auch bei der Finanzverwaltung war, hat gesagt, geh doch dahin, kriegst ein bisschen Geld, gute Ausbildung, kannst danach vielleicht mal was anderes machen. Und da bin ich dann gelandet. Also mehr Hals über Kopf, ohne wirklich zu wissen, was eigentlich auf mich zukommt. Tatsächlich familiär, ohne kompletten Bezug irgendwas mit Steuern, sondern als Frischling der Familie einfach rein.
Ja, genau. Wobei, ich sag mal, so aus juristischer Sicht sind ja Zahlen und Mathematik und Steuern jetzt auch gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, das ist richtig, ja. Wobei ich den Eindruck habe, dass viele Steuerberater nicht wirklich, also so Kopfrechnen geht schon noch ein bisschen, aber das meiste macht ja eigentlich die Maschine dann am langen Ende.
Ja. Okay, Finanzverwaltung, wie ist es dir da ergangen sozusagen? Wie bist du da eingestiegen? Was hast du dann dort gemacht?
Okay, also ja gut, nach dem Studium hat es mich erstmal nach München geschlagen, oder weil, naja, das ist wahrscheinlich in jedem Bundesland ähnlich. Man wird einfach dorthin geschickt, wo der Bedarf ist. Dort nur 3 Monate in der allgemeinen Veranlagungsstelle, das heißt die ganz normalen Steuererklärungen. Hatte das Glück, in einem wirklich gut aufgeräumten Bezirk zu landen, mit einem inzwischen immer noch freundschaftlich verbundenen Kollegen, der eigentlich den Laden im Griff hatte. Das war also wirklich eine sehr, sehr angenehme Zeit. Leider nur 3 Monate, weil ich danach sofort in die Betriebsprüfung gewechselt bin. Auch im Finanzamt München dann. Genau. Und dort war ich dann eigentlich nur von 2012 bis 2016. Also auf den Tag genau. Also in der Finanzverwaltung genau 4 Jahre, weil es mich dann auf die andere Seite verschlagen hat.
Lass uns kurz auf die Betriebsprüfung eingehen. Betriebsprüfung ist immer so ein Wort, das hört man irgendwie, ja, dann kommt irgendwann der Betriebsprüfer. Ich kenne das auch vom einen oder anderen Unternehmen, der kriegt dann meistens so ein relativ schönes Büro. Früher hat er vielleicht auch mal ein richtig fieses Büro bekommen, aber ich glaube, da hat man dazugelernt, dass man sich besser stellt, wenn man dem ein netteres Büro gibt. Und dann sitzt er da und guckt sich irgendwas an, sag ich mal, so ganz salopp. Was macht man denn da genau?
Ja, also an und für sich versucht man einfach, das ganze Unternehmen einmal auf den Kopf zu stellen und tatsächlich nachzuschauen, ob da irgendwas nicht richtig läuft, in Anführungszeichen. Das kommt häufig schon vor, dass man im Vorfeld mit der Veranlagungsstelle spricht, also einfach sagt, ist dir irgendwas aufgefallen? Manchmal fällt es auch aus der Akte schon auf, dass da irgendwas nicht richtig passen kann. Ein einfaches Beispiel wäre, wenn zum Beispiel irgendwie extreme Vorsteuerüberhänge da wären, dann würde man natürlich schauen, ist das Geschäftsmodell irgendwie danach aufgebaut oder gibt es irgendeinen anderen Grund dafür? Kann aber trotzdem sein, dass man dann einfach rausgeht und sich das einfach mal in Ruhe anschaut. Also es ist auch häufig so, dass nicht immer bei einer Betriebsprüfung was gefunden wird. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass aber bewusst manchmal ein paar Knochen hinterlegt werden. Also wo man einfach dann sagt, okay, das lässt man mal für den Prüfer. Hat sich vielleicht über die Zeit auch ein bisschen gewandelt, das Zusammenarbeiten. Genau. Man muss aber schon unterscheiden, ob man Betriebsprüfer auf dem Land ist, bei dem man tatsächlich die einzelnen Steuerberater irgendwann kennt, weil im Endeffekt ist das dann doch ein kleines Dorf. Aber in München ist es so, man kommt, wenn man nicht gerade spezialisiert ist oder in der Konzernbetriebsprüfung ist, wo ich ganz am Schluss dann war, eigentlich so gut wie nie zweimal zum selben Steuerberater.
Okay.
Das heißt, man hat da immer tatsächlich eine echte Blackbox, wie die Zusammenarbeit ist. Manchmal richtig gut, manchmal überhaupt nicht gut. Also ich kenne wirklich jedes Büro vom super netten Büro bis zum Kellerbüro, wo man nicht mal irgendwie Internet hat.
Das bedeutet, ihr arbeitet mit den Steuerberatern zusammen. Das heißt, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass der Einzelunternehmer, der irgendwie 30.000 Euro Umsatz mit einem Café macht, notwendigerweise tagelang die Betriebsprüfung da hätte.
Nein, also normalerweise, das ist natürlich immer ein bisschen abhängig. Da gibt es immer wieder Strömungen, wo der Betriebsprüfungsleiter einfach sagt, es wäre jetzt wieder besser, mal wieder rauszugehen. Aber in der Regel prüft man beim Steuerberater. Das ist auch für die Steuerpflichtigen einfach wesentlich angenehmer. Mhm. Einerseits, weil Fragen richtig beantwortet werden. Andererseits, weil man natürlich auch ein bisschen Angst hat vor dem Kerl oder vor ihr. Und das will man ja auch nicht. Also als Betriebsprüfer ist man kein Unmensch. Man will halt einfach seine Arbeit erledigen. Und ist auch, also ich war persönlich immer ganz froh, wenn ich nichts gefunden habe. Wenn alles richtig gelaufen ist, habe ich das auch bewusst immer den Mandanten gesagt, weil ich das toll fand, wenn das einfach passt. Also man will ja nicht, also ich zumindest, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann gewechselt bin. Ich wollte eigentlich nicht unbedingt denen wirklich Ärger machen. Also klar, man will seine Arbeit richtig machen und man freut sich dann, wenn man irgendwas findet. Aber es ist nicht so, dass man dann wirklich, wirklich glücklich ist, jemanden irgendwie Geld aus der Tasche zu ziehen. Genau.
Letzte Frage zum Themenkomplex Betriebsprüfung, weil wir das hier im Podcast bislang noch nicht hatten und wir den großen Vorteil haben, dass du ja so ein bisschen aus der Vergangenheit erzählen kannst und nicht über was Aktuelles berichten musst. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, also klar, heutzutage ist alles irgendwie technologiegestützter und vieles findet automatisch statt, aber sowohl bei Menschen als auch in der Technologie passieren ja Fehler. Also jetzt nehmen wir mal irgendwie an, keine Ahnung, da wird eine 6 für eine 9 erkannt und da sind irgendwie 30 Euro falsch geschrieben. Das ist ja technisch gesehen dann schon mal ein Fehler. Das kann dann in die ein oder andere Richtung sich auswirken. Entweder das ist entsprechend zu wenig bezahlt oder vielleicht sogar zu viel bezahlt, je nachdem, wie man das so sieht. Wie geht man mit sowas um? Also ich sag mal, gibt es da so eine gewisse Bagatellschwelle und sagt man dann irgendwann, ja komm, ist gut, war halt ein normaler Fehler, die passieren. Und wenn es zu viele werden, fällt es einem wahrscheinlich irgendwie auf, ne?
Genau, also das ist schon, es gibt in jeder Stelle eigentlich so eine sogenannte Nicht-Aufgriffsgrenze. Also ich weiß, bei mir in München hieß es ja, 1.000 Euro muss so ein Prüfungsbericht schon wert sein. Darunter sagt man dann vielleicht, naja, da habt ihr das und das falsch gemacht, aber das passt schon. Mhm. Und auch darüber ist es noch kein Weltuntergang, wenn man mal irgendeinen Fehler macht. Es sei denn, es wird zu viel, in Anführungszeichen. Also man muss immer ganz klar unterscheiden, ein Rechtsproblem, das wird nie wirklich Probleme führen. Klar, es kostet Steuern, ja. Aber viel wichtiger sind da eigentlich die Überschneidungsbereich hin zur Steuerhinterziehung, bei dem man dann natürlich, insbesondere wenn es den Privatbereich betrifft, irgendwann dann schon eine rote Linie zieht und sagt, also das geht eigentlich nicht mehr, ihr habt das gemacht, das. Und das sind dann immer die Fälle, bei denen es tatsächlich eskaliert. Also ich war auf der anderen Seite mal beim Bundesfinanzhof, wo es um die Frage ging, ob man eine typisch stille Gesellschaft anerkennen soll oder kann, war, keine Ahnung, 2021. Und Ursprung dieser Verhandlung war eigentlich die McDonald's Junior-Tüte, die der Betriebsprüfer festgestellt hatte. Und er hat dann gesagt, ich habe wirklich vieles mitgehen lassen, aber das ist jetzt zu viel. Und dann ist es eskaliert und ging bis zum BFH wegen einer komplett anderen Sache, weil der Betriebsprüfer einfach gesagt hat, so geht's nicht. Also jetzt ist zu viel.
Also zum Verständnis, die sollte abgesetzt werden. Und das war natürlich offensichtlich irgendwie Essen fürs Kind gekauft.
Selbstverständlich.
Ja, ja. Und dann sozusagen hat sich das in demselben Sachverhalt, aber wegen einer ganz anderen Thematik dann aufgeschaukelt.
Ja. Genau, genau. Und das und das war wahrscheinlich die teuerste Junior-Tüte, die man sich vorstellen kann, weil wir haben am langen Ende verloren.
Ach, hey, wie schön. Und da ist auch schon der Titel für diesen Podcast, die teuerste Junior-Tüte, die man sich vorstellen kann.
Genau. Also damals war es, also das ist wirklich so lang, damals hieß das noch Junior-Tüte. Jetzt ist es ja ein Happy Meal.
Genau. Ach, stimmt, heutzutage heißt es anders. Ja. Schön. Das hat dich sozusagen dann aber nur eine bestimmte Zeit erfüllt und du hast dann irgendwann die Seiten gewechselt.
Genau. Also wie ich schon gesagt habe, mich hat das immer ein bisschen frustriert, wenn man feststellt, andere machen Fehler und irgendwie ist man immer nur der, der mit dem Finger auf die zeigt und sagt, ihr macht das falsch. Und ich dachte mir, ich kann irgendwie, also von der Persönlichkeit her macht es mir mehr Spaß, denen zu helfen, denen einfach zu sagen, das ist falsch, wir machen es jetzt so und so. Und dann ist es besser, sparst vielleicht nur extra ein bisschen Steuern, zahlst nicht mehr Steuern. Und tatsächlich eigentlich schon in der Finanzverwaltung kam der Vater eines meiner besten Freunde auf mich zu, der bei Ecovis in Dingolfing Niederlassungsleiter ist und hat einfach gefragt, wie schaut's denn aus? Hast du nicht mal Lust, die Seiten zu wechseln? Und für mich war eigentlich, als wir uns zusammengesetzt haben, sehr schnell klar, das ist eigentlich genau das, was ich will, weil man mich nicht in eine klassische Niederlassung geschickt hat, sondern als Betriebsprüfer eigentlich die Vorteile erkannt hat, dass ich gerne mit dem Gesetz arbeite, in der Theorie eigentlich relativ fit bin. Auch weiß, wie der Laden natürlich läuft auf der anderen Seite. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Mehrwert, wenn man mal Betriebsprüfungen hat, dass man einfach vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt hat, vielleicht auch weiß, wie man miteinander verhandelt, was auch eine gewisse Taktik des Betriebsprüfers dann zur Folge hat. Und ich bin dann habe ich noch gar nicht gesagt, ins Backoffice bei Ecovis gewechselt und bin da bis heute eigentlich geblieben. Also inzwischen werden es 8 Jahre, sind es genau 8 Jahre und habe den Schritt bis heute nicht bereut. Also nicht, weil das Finanzamt irgendwie schlecht ist, sondern einfach, weil diese Arbeit im Endeffekt fast wie eine Betriebsprüfung ist, nur ohne diese ganze Berichtsschreibung. Also das ist eigentlich, ich kann ja ein bisschen erklären, wie mein Alltag so abläuft.
Gerne.
Also im Endeffekt haben wir 2 Aufgabengebiete bei uns im Großen und Ganzen. Das eine ist ein Ticketsystem. Das heißt, irgendeine von unseren Niederlassungen, gibt ja ganz unzählige in Deutschland, stellt eine Frage. Da gibt es auch keine dummen Fragen. Schreibt einfach, ja, die Finanzverwaltung sagt das, ist das richtig? Und wir sind dann sozusagen der Freund dieser Niederlassung und helfen denen im Hintergrund ein bisschen. Schreiben vielleicht auch mal eine E-Mail vor, betreuen aber natürlich alles, was außergewöhnlich ist. Das ist so der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist, der jetzt sich vor ein paar Jahren aufgetan hat, in dem ich engagierter bin, ist eigentlich das Projektgeschäft. Heißt, weil wir festgestellt haben, wenn die Probleme vielfältiger oder besonderer werden, also ein Mittelständler, der irgendwas ganz Besonderes hat, da bringt es eigentlich wenig, dass man als Niederlassungsleiter, der wirklich im Alltag drinnen ist und das perfektioniert hat, dass sich der dann Stunden, teilweise Tage oder Wochen mit einem bestimmten Problem auseinandersetzt. Bei mir zum Beispiel ist es die Nachfolge. Dann gehen wir vielleicht Hand in Hand, vielleicht alleine auf den Mandanten zu und kümmern uns um die Belange.
Dann müssen wir, glaube ich, mal zwischendurch, bevor wir noch auf so 1-2 konkrete Beispiele eingehen, ein paar Worte verlieren zu Ecovis. Du hast gerade eben gesagt, ihr habt sozusagen unzählige Niederlassungen. Wir hatten hier schon mal jemanden von euch zu Gast in einer der ersten Folgen aus Düsseldorf. Aber erklär das nochmal so kurz, wie ihr sozusagen strukturiert seid.
Okay, gut. Also Ecovis ist eigentlich ein Zusammenschluss aus 2 Kanzleien. Das eine ist im Norden Rostock, die GM. Wir nennen das Ecovis Nord. Und das andere ist die Beiler-Gruppe. Das ist in Süden, also in München ansässig. Und wir treten unter dem Markennamen Ecovis auf, sind aber gerade dabei, uns tatsächlich quasi als eine Firma zu firmen, was... Genau, es gibt uns faktisch in bestimmten Regionen Deutschlands, in wirklich jeder Stadt, also insbesondere Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen sind wir auch noch relativ stark. Und dort vor Ort ist es eigentlich so die ganz normale Durchschnittskanzlei, die sind mal größer, mal kleiner, von einem bis zu vielleicht mal 5 Berufsträgern, aber so, genau, die. Genau, und wachsen natürlich extrem stark, weil der Markt sich aktuell extremst verändert. Also viele, viele Babyboomer gehen einfach in Rente. Es gibt auch ganz viele, die als Einzelkämpfer sagen, sie schaffen das gar nicht mehr, diese Komplexität des Steuerrechts. Und da ist dann natürlich insbesondere so eine Abteilung, wie wir sie haben, schon von Vorteil. Also ich bin immer der beste Freund jeder neuen Niederlassung, die dazukommt, weil die erstmal ihren ganzen Ärger bei uns abladen. Genau. Und ja.
Das heißt, inhaltlich bietet ihr sozusagen alles an. Also von der einfachen Einkommenssteuererklärung für Privatpersonen bis zur komplexeren unternehmensbezogenen Angelegenheit.
Genau. Also wir haben wirklich alles zu bieten. Von dem Kleinstmandat bis zum internationalen Konzern ist eigentlich alles dabei. Genau. Und bieten dort eigentlich auch alles an, neben Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Wobei der Schwerpunkt, muss man schon ehrlich sagen, auf der Steuer.
Mhm. Dann lass uns mal in ein, zwei Beispiele reingehen. Du musst natürlich jetzt hier keine Mandantennamen nennen, aber vielleicht hast du so ein, zwei Beispiele, die du abstrakt beschreiben kannst. Was sind denn so typische Fragestellungen, die dann im Backoffice aufpoppen?
Okay. Also ich habe einen Fall aktuell, da geht es um die ganz simple Frage. Man hat im Internet gehört von einschlägigen Namen, dass eine Holdinggesellschaft was richtig Tolles wäre.
Mhm.
Und traurigerweise oder unglücklicherweise ist der Mandant aber dafür eigentlich gar nicht geeignet. Und er hört nicht auf den Vorortsteuerberater und dann steht halt die Frage, kannst du mal ein paar Argumente bringen, warum das der Mandant das machen sollte? Oder siehst du das vielleicht auch so, wie das Internet, dass man das machen sollte? Etwas anderes ist zum Beispiel, das Finanzamt hat irgendwas geändert, behauptet, das wäre irgendwie diese Änderungsnorm, könnt ihr euch das mal anschauen, können wir das irgendwie machen. Genau, also das sind aber tatsächlich Alltagsfragen aus jeder Ecke, die man sich so vorstellen kann. Gestern hat mich eine gefragt, wie man einen Geschenkkorb in der Umsatzsteuer behandelt. Also muss man da jeden einzelne Warengruppe eingeben oder reicht es, dass man quasi dann einen Geschenkkorb verkauft?
Das ist, glaube ich, zum einen ziemlich herausfordernd und zum anderen auch so ein bisschen Detektivarbeit teilweise, oder?
Absolut, absolut. Also man muss schon wirklich Lust haben, auf sich in Datenbanken irgendwie dann rein zu fräsen, wirklich ins Detail zu gehen und oft dann auch abzuwägen. Ja, drei Kommentare sagen das, zwei sagen das, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Und dann diskutiert man viel, wie soll man uns verhalten, was ist richtig, was macht man damit? Weil es ja doch immer zwei Paar Stiefel sind, Recht haben und Recht bekommen. Genau. Und zu einem aktuellen Fall im Projektgeschäft, das ist, was mich das letzte Jahr jetzt über ein Jahr inzwischen beschäftigt, ein Adeliger, ein sehr sympathischer Kerl, hat sich mit seinem Sohn überworfen und will auf Biegen und Brechen eigentlich sich nackt machen, in Anführungszeichen. Also das andere Kind soll alles bekommen. Und das war unglaublich intensiv, weil der Mandant auch sehr vermögend ist, wirklich vermögend. Und wollte alles gleichzeitig machen. Es gibt unterschiedliche Vermögensbestandteile, die an natürlich erstmal das zu strukturieren, das irgendwie in Reihe zu bekommen, dann auch noch mit Rechtsanwälten abzustimmen, weil es dann ganz oft auch ins Zivilrecht drüber schwappt.
Mhm.
Wenn man das vergleicht als Steuerberater, der quasi im Alltag beschäftigt ist, das ist unmöglich. Also da laufen hunderte von Stunden auf. Und der Mandant will aber sofort eine Lösung. Also das muss wirklich sofort passieren. Das ist faktisch unmöglich. Genau. Und inzwischen ist er auch ruhiger geworden, weil wir das meiste jetzt schon übertragen haben. Und jetzt räumen wir quasi den Rest noch weg. Aber das macht auch richtig Spaß. Aber das ist zwischenzeitlich, ist man schlichtweg überfordert aufgrund.
Lass uns noch mal kurz auf das Beispiel, das du eben genannt hast, eingehen, und zwar diese Holdingstruktur. Ich weiß natürlich bestens, was du meinst. Also wenn man mal über Instagram scrollt, dann kriegt man ja teilweise schon Werbung. Und das gibt's dann ja in verschiedensten Ausbaustufen. Wenn Sie Zahnarzt sind, brauchen Sie eine Holding. Wenn Sie Anwalt sind, brauchen Sie eine Holding, als Selbstständiger sowieso. Und wenn Sie eine Holding haben, brauchen Sie für die Holding noch eine Holding. Ich fasse mal sozusagen zusammen, wo die Leute herkommen, und dann kannst du mal sagen, warum das häufig keinen Sinn macht. Ich habe eine Ahnung, aber ich würde das gerne nochmal vom Fachmann hören. Die Grundidee ist, dass wenn die Holding an einer anderen Kapitalgesellschaft Anteile hält und diese verkauft, also die Anteile, dass das zu großen Teilen erstmal steuerfrei ist und in der Holdinggesellschaft dann nur zu geringen Anteilen, ich glaube 5%, ne, müssen dann versteuert werden.
Genau.
Und das Geld bleibt dann in der Holding und dann kann man womöglich was anderes damit machen. Aber das heißt natürlich nicht, dass man sich das als Privatperson aus der Holding dann steuerfrei einfach rausnehmen kann. So viel vorneweg genommen. Und ich vermute, deine Kritik, das macht trotzdem eventuell Sinn, weil du hast größere Cashbestände, kannst andere Projekte finanzieren, hast aber natürlich auch immer die Steuerberaterkosten an der Backe für zwei Gesellschaften plus ein leicht komplizierteres Konstrukt, ne?
Genau. Also es fängt schon damit an, viele, die das wollen, also Steuern sparen ist natürlich immer ein tolles, geflügeltes Wort, aber viele, gerade im kleinen Unternehmensbereich, sind auf das Geld aus ihrem Unternehmen schlichtweg angewiesen. Das heißt, man kann gar nichts wegsparen. Und dann ist natürlich eine Holding, die ausschließlich für diesen Zweck eigentlich sehr gut geeignet ist, denkbar einfach das falsche Produkt, weil natürlich dann erstmal Gründungskosten anfallen und laufend macht es Steuerberater auch nicht umsonst. Wir sind ja mit Arbeit eh komplett voll in der Branche. Darum muss halt da schon entweder ein entsprechendes Volumen zusammenkommen oder es gibt vielleicht andere Gründe, warum man das unbedingt macht. Genau.
Was könnte das sein als sonstiger Grund?
Naja, zum Beispiel eine Haftungsabschirmung. Also man hat über die Jahrzehnte, also ich kann tatsächlich aus dem Echtfall erzählen, einen Schreiner, der wirklich erfolgreich war, aber nie eigentlich sich eine Holding zugelegt hat, weil er natürlich ein schmales Konstrukt haben wollte. Und über die Jahre ist aber trotzdem in dieser Gesellschaft ganz viel Geld angefallen. Sie müssen sich vorstellen, du musst dir vorstellen, über 30, 40 Jahre sammelt sich halt was. Hat aber nie ausgeschüttet, weil kostet ja Steuern. Das ist alles blöd, will man nicht. Und tatsächlich, kurz vor Berufsende hatte er einen Haftungsfall. Also er hat bei einer Schule Fenster eingebaut und die hat es verzogen. Dann kam die Schule auf ihn zu, beziehungsweise halt der Kostenträger und wollte hier ihn in Haftung nehmen. Was natürlich dann erstmal bei ihm, also er hat dann irgendwie gesagt, naja, ist ja halb so schlimm, weil ich habe ja diese Haftungsabschirmung, ich habe ja eine GmbH.
Aber es wird ja die GmbH in Anspruch genommen.
Genau. Und wenn dann 700.000 Euro auf dem Konto liegen, dann gibt es natürlich keine wirkliche Haftungsabschirmung in dem Sinn. Und da haben wir dann entschieden, es macht dann schon Sinn, obwohl er laufend gar nicht so viel Geld verdient. Also inzwischen ist Handwerker natürlich doch nochmal eine andere Liga, dass man eine Holding gründet und dann ausschüttet, weil halt einfach das Geld dann in Sicherheit ist.
Weil die Ausschüttung an die Holding dann auch günstiger ist steuerlich als die Ausschüttung an die Privatperson.
Genau. Aber das war halt auch ein Ausnahmefall, weil er halt 30 Jahre in dieser Konstruktion ganz gut gefahren ist. Genau.
Was kostet denn die Steuerberatung? Nehmen wir mal das andere Beispiel, sozusagen die laufende Beratung für so eine Holdinggesellschaft oder dann für beide zusammen mit. Was muss man da rechnen? Also sind das 1.000 Euro im Jahr? Sind das 8.000, 10.000? Pi mal Daumen ist natürlich immer schwierig zu sagen, ne, weil es auch ein bisschen Volumen und Umsatz, also komplexitätsabhängig ist.
Also da fragst du natürlich den Falschen, weil ich keinerlei Mandanten habe. Also ich mache ja nur Beratung. Aber man sagt immer so, also unter 1.000 Euro ist eigentlich, wird das nicht mehr gemacht. Also eher, da müsste es schon eher ein Freundschaftsdienst sein. Und natürlich, das steigt natürlich dann mit entsprechendem Volumen. Also das eine Holdinggesellschaft mit mehreren Tochtern ist, wenn man dann Immobilien ansiedelt oder dann Kapitalanlage betreibt, dann wird das natürlich dementsprechend einfach teurer. Da ist nach oben hin natürlich kein
Problem. Ja, klar. Gut, das heißt, das lohnt sich wahrscheinlich ab irgendwie gut sechsstelligen Jahresumsätzen mit entsprechendem Gewinn. Ja,
genau. Also gibt es sowieso schon die grundsätzliche Frage Einzelunternehmen, Personengesellschaft oder GmbH. Und da sagt man ganz klar, kann man es eigentlich immer so ab einer halben Million sagen. Ist immer auch schwierig. Im Freiberuflerbereich ist das ganz üblich oder in der Landwirtschaft auch, dass man Personengesellschaften mit dem Gewinn macht. Aber da kann man dann überlegen, drunter hat es oft andere Gründe. Also eine GmbH klingt als Handwerker immer toll, ist aber steuerlich nicht immer das Beste. Genau. Das will man sich auch nicht eingestehen. Man plant ja immer und zielt nach den Sternen.
Ich glaube, dann haben wir eine sehr interessante Folge hier zusammen aufgenommen, live sozusagen fast jedenfalls aus dem Backoffice. Vielen herzlichen Dank, Dominik.
Ich sag danke.
Tschüss.
Gut. Ciao.